Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Simone Buchholz. Moin, moin.
Hallo, Lars.
Du bist geboren in Hanau, seit 1996 wohnhaft in Hamburg, ausgebildete Journalistin, mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin und Krimiautorin, großer Fan des FC St. Pauli und Mutter eines Sohnes. Deine Krimis spielen auf St. Pauli, du lebst auf St. Pauli und gehst zum FC St. Pauli. Was hat dieser Stadtteil dir im positiven Sinne angetan?
Also, meine Mutter ist ja Hamburgerin, die ist aber in der Alster aufgewachsen und ist als junge Frau nach Süddeutschland gegangen. Da bin ich dann geboren worden und aufgewachsen. Und als ich mit Mitte 20 ganz schrecklichen Liebeskummer hatte, musste ich abhauen von da, wo ich wohnte, und bin dann nach Hamburg, weil meine Tante auch hier ist und auch damals noch hier war. Und es war für mich von Anfang an so ein Zurückkommen. Gar nicht ein Weggehen von zu Hause, sondern eher ein Wiederkommen. Und ich bin aber dann auch direkt an die Alster in so eine winzige, wahnsinnig teure Einzimmerwohnung gezogen, weil eben meine Großeltern da früher mal waren und ich da meine Sommer verbracht habe und das mein Hamburg war. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, als ich mich mal an die Elbe getraut habe, dass das mir viel mehr entspricht und dass ich diese großen Schiffe, den großen Fluss, die großen Möwen, diese Adlermöwen, die da unten so rumhängen, dass ich das wahnsinnig beruhigend und befriedend finde. Und ich bin ein unruhiger Geist und ein unruhiger Mensch. Und ich erinnere mich noch sehr genau, als ich durch die Straße ging, in der ich auch inzwischen wohne, das war an so einem Spätsommernachmittag, wie ich das Gefühl hatte, dass unter meinen Füßen durch den Asphalt hindurch so Wurzeln mich tragen. Also als würde ich auf Wurzeln laufen. Das war wahnsinnig schön. Das habe ich nie vergessen. Das ist 25 Jahre her jetzt fast. Und das ist das, was St. Pauli mit mir macht und immer wieder macht, wenn ich weg war und wieder hierher zurückkomme, dass ich das Gefühl habe, es gibt mir so eine Festigkeit. Und dieser Hafenstadtteil ist mein Anker.
Ich stelle gerade fest, ich bin auch 1996 nach Hamburg gekommen, und als ich nach Hamburg kam, hatte ich noch nicht so ein ganz klaren Blick auf die Stadt. Ich hatte mir, glaube ich, aber zwei Sachen vorgenommen, in den Ruderclub zu gehen und mir irgendwann eine rote Hose zu kaufen.
Moment, rote Hose HSV?
Nee, keine kurzen. Ich finde, Männer in meinem Alter tragen keine kurzen Hosen mehr. Tatsächlich eine lange rote Hose. Die habe ich gekauft, aber Ruderclub habe ich nie von innen gesehen.
Warum
gab's,
nicht?
Gab's für, ja, weiß ich nicht. Und deswegen habe ich immer noch so spindeldürre Oberarme. gab es auch von dir so Vorstellungen, die du erfüllen wolltest, die du nicht erfüllt hast? Und ich war noch nie auf dem Michel, also obendrauf noch nie.
Ich war tatsächlich auch erst einmal auf dem Michel. Das muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen. Das ist aber sehr schön, oben auf dem Michel. Nee, ich habe eigentlich, ich hatte gar keine Vorstellung, weil ich ja als Kind hier so viele Erinnerungen auch sich schon geparkt haben in meinem Kopf. Und ich habe jetzt, also auch nach 25 Jahren fast immer noch das Gefühl, dass ich ganz viel von dieser Stadt mir noch gar nicht erschlossen habe, weil Hamburg ist ja wie jede Großstadt auch dann doch sehr in ihre Dörfer unterteilt, ne? Und ich komme aus meinem Dorf nicht so richtig raus. Also wenn ich nach Altona fahre, dann mache ich einen Ausflug.
Nach Altona schon?
Ja, dann nehme ich mir Proviant mit, so okay. Gefühlt. Ich denke immer, ich bin viel zu wenig so.
Was passiert denn dann in Ohlsdorf? Da beantragst du dann irgendwie die Staatsbürgerschaft?
So, also ich war erst fünfmal auf dem Isenmarkt, glaube ich, weil das einfach nicht
meine Hütte ist.
Ja, es ist mir fast schon zu weit. Ich habe immer so.
Ich dachte immer, ich hätte einen kleinen Radius.
Ja, so total, mein Radius ist Altona, winzig. Also ich bewege mich wirklich zwischen Karoviertel und Hafen und denke manchmal so, gerade wenn ich dann Richtung Osten fahre, denke ich immer, oh Gott, get lost in Hamburg Ost, dann habe ich richtig Angst oder fühle mich echt unwohl. Also ich habe eher das Gefühl, die Stadt ist ja gar nicht besonders groß, aber ich mache sie mir so klein und weigere mich, die auch in ihrer Ganzheit zu sehen, beziehungsweise wundere ich mich natürlich manchmal, wo ich jetzt aus so einem bunten Stadtteil komme, in dem auch noch viele Menschen leben, die nicht viel Geld haben und nicht privilegiert sind. Wenn ich dann auf das privilegierte Hamburg treffe, dann bin ich immer so ein bisschen überrascht und denke, wow, die haben ja echt viel Geld hier oben da am Alsterlauf.
So, wie oft kommt, also wie oft kommt, also warst du mal am Friedhof als Ohlsdorf? Also
ja, unter anderem.
Am Grab von Hans Albers gestiegen.
Ein Freund von mir liegt da begraben tatsächlich, deshalb bin ich da relativ regelmäßig. Also Okay. Ich bin da dann aus praktischen Gründen, aber es ist auch kein Ort, an den ich einen Ausflug machen würde. Deshalb muss ich sagen, aber ich weiß nicht, macht man da so Ausflüge hin? Ja, ne?
Also ich glaube, es gibt so verschiedene große Friedhöfe, auf die man auch so Spaziergänge macht. Also in den großen Metropolen. Also
stimmt, da
mit den anderen mache ich das auch.
In
Paris zum Beispiel. Oder in Berlin habe ich mal das Grab von Harald Junke besucht.
Es gibt so einen wahnsinnig tollen Friedhof in Glasgow, Necropolis. Das ist die Totenstadt. Das ist ein unfassbar toller Friedhof. Stimmt, in anderen Städten mache ich das auch. Vielleicht mache ich das tatsächlich hier nicht, weil mit einem Tod verbinde, der mich sehr erschüttert hat damals. Und deshalb habe ich nicht das Gefühl, ich muss da Ausflüge hinmachen.
Machst du dir Gedanken über den eigenen Tod? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel jetzt gar nicht, wo ich begraben werden würde, wenn ich in der Schanze arbeite. Ist jetzt nicht so relevant, aber in Eimsbüttel lebe. Ich hätte keine Ahnung, wo dann. Ich wüsste keinen Friedhof hier gerade.
Du hast keine Setlist für deine Beerdigung?
Ja, die Beerdigung schon, aber ich wüsste nicht, wo ich, also keine Ahnung.
Nö. Doch, ich mache mir da Gedanken.
Also die Lieder stehen.
Aha, ja, gut, aber, sehr gut. Okay, das finde ich.
Aber alles andere ist mir fast egal.
Das müssen ja vor allem deine Freunde wissen. Das musst du ja gar nicht so sehr.
Das sage ich auch immer wieder. Interessanterweise sind die immer peinlich berührt, wenn ich sage, was weiß ich, Enjoy the Silence von Depeche Mode. Das Lied sollte übrigens auf meiner Beerdigung stehen. Und dann will immer keiner mit mir darüber reden.
Bei mir ist es It's Not Unusual von Tom Jones zum Beispiel. Ist so ein Song, der gespielt werden muss. Ja, die Leute reden da nicht so gern drüber. Wobei wir haben so einen Freundinnenkreis, wir sind zu viert und wir wollen alle gerne, dass dieses Lied auf unseren Beerdigungen gespielt wird. Und immer wenn das dann irgendwo, erinnerst du dich, als man noch Partys feierte?
Ich war ist lange her.
Und die Aerosole von anderen atmen durfte. Ja. Immer wenn dann It's Not Unusual von Tom Jones gespielt wurde, sind wir alle vier auf die Tanzfläche gestürmt, um zu unserem Beerdigungssong zu tanzen. Ist ein bisschen creepy. Aber nein, ich denke da tatsächlich drüber nach.
Hast du noch weitere Posten bestimmt? Also jetzt mal abgesehen vom Testament oder so, die für dich da wichtig wären?
Nee. Also ich habe noch nichts bestimmt, das weiß ich nicht. Ich denke drüber nach.
Ich auch nicht.
Ich denke wirklich oft drüber nach. Eigentlich finde ich so in die Erde rein faulen, glaube ich, richtig. Ich möchte nicht einfach irgendwo liegen bleiben. Also würde von meiner Persönlichkeitsstruktur her würde ich immer denken, Seemannsgrab.
Aber das wäre irgendwie auch im Nachhinein niemals zur Last fallen. Also ich weiß, dass in meiner Familie diese Diskussion über Grabpflege immer ein großes Thema war. Also wer fährt zum Grab von Oma, Tante, wie auch immer, um da mal Blümchen hinzustellen?
Ja, ich bin immer gern, also mein Großvater, der ist 1979 gestorben und dann da beerdigt worden, wo ich aufgewachsen bin, in so einem Spessardorf. Und das war für mich zum Beispiel, das war ein ganz wichtiger Friedhof und auch ein Ort, an den ich, weiß ich nicht, 3-4 Mal die Woche war ich am Grab meines Großvaters, weil ich das so schön fand, mit ihm Zwiesprache zu halten. Und insofern denke ich, sowas ist wichtig für die anderen, also für einen selbst ist es ja eigentlich scheißegal. Ich finde, glaube ich, einen Friedwald ganz schön von der Idee her, aber das ist dann wieder so weit weg.
Also, ich wüsste einen in Pinneberg, aber wenn man dann zeitlang seines Lebens, wo man Witze über Pinneberg gemacht hat,
kann
man dann da begraben sein.
Es gibt so ein Ding hinterm Deich, ich glaube, das ist Wilhelmsburg. Da gibt es keine Gräber. Aber da wird man so hinterm Deich, ist so eine Art Frieddeich. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist einfach wichtig damit. Also ich finde das für die Menschen oder für mich wichtig, dass ich die Menschen, die ich geliebt habe, dass ich natürlich dahin gehen kann, wo die begraben sind. Ja, insofern glaube ich, da muss man drüber nachdenken, Lars. Ich denke echt tatsächlich sehr oft drüber nach, aber schon immer. Also das ist, glaube ich, so eine schwer romantische Vorstellung natürlich auch, die ich da vom Tod habe.
Und bevor wir nun zu weiteren romantischen Vorstellungen kommen, machen wir hier kurz Werbung, nämlich für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Tag beginnt jeden Morgen, von Montag bis Freitag zumindest, mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von AutorInnen der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und wir machen jetzt weiter mit den Hamburg-Lieblingen. Es ist quasi eine Schnellfragerunde, deswegen solltest du immer vielleicht höchstens mit einem Satz antworten. Welches ist deine Lieblingsbar?
Kann ich mich nicht auf eine festlegen. 439.
Musst du aber.
Nein, kann ich nicht. 439 Kurhaus Chuck Club. Man muss die Bars feiern im Moment.
439, ja gut, okay, dann lasse ich das an der Stelle durchgehen. Ja. Welches ist dein Lieblingstheater? Und ich ahne, du wirst auch da 7 nennen.
Nein, es ist tatsächlich das Schauspielhaus. Ich liebe das Schauspielhaus, die sind so toll. Ja.
Welches ist dein Lieblingsbuch über Hamburg?
Totaler Dauerbrenner für mich, St. Pauli Nacht von Frank Göhre.
Oh ja, tolles Buch.
Ja, Last Exit Brooklyn auf St. Pauli, so, super.
Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Auch ein Laden auf St. Pauli und zwar der Kunstkiosk in der Paul-Rosen-Straße, den mag ich sehr.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das Nil am Pferdemarkt.
Das ist so ein Klassiker, den man seit 20 Jahren immer wieder von den unterschiedlichsten Leuten genannt bekommt.
Ja, ne? Total 90er, aber total aktuell und immer. Es ist ein Evergreen.
Was ist das Besondere daran?
Natürlich die fantastische Küche, aber auch die Art, wie man da bedient wird, ohne dass ich, ach, die sind einfach, die Kellnerinnen und Kellner sind fantastisch. Die haben so eine Freundlichkeit und trotzdem sind die ganz selbstbewusst und die können dir einen Wein aufquatschen. Da wusstest du nicht, dass du den lecker findest.
So, und dass dann, man überhaupt Wein trinken kann.
Ja, doch. Ja, ich sage ganz oft, was können Sie denn empfehlen? Sie haben doch da diesen rosa Roséwein. Und dann sagt sie, ja, aber ich habe hier noch so einen anderen und so. Und dann bestellt man so eine Flasche nach der nächsten. Also nicht ich allein. Aber das ist einfach, und am schönsten ist es im Sommer vorm Nil zu sitzen. Also die haben ja auch einen tollen Garten, aber davor, die Straße, der Gehweg ist so breit und sie haben eine Reihe von Tischen und da so wahnsinnig schönen Markisen und es fühlt sich so ein bisschen nach Paris an. Natürlich, so ein ganz kleines bisschen. Ich sitze da einfach sehr schön und ich sitze auch wirklich immer, bis sie die Tische wegräumen, bis sie dann sagen, ihr dürft euch jetzt hier noch auf die Bank setzen, aber die Tische müssen rein. Ganz toll.
Das heißt aber auch, du genießt ja nicht nur den Blick, sondern auch die Zwiesprache, den Smalltalk der Leute, die da vorbeigehen, weil so direkt an der Straße zu sitzen bedeutet ja auch, du bist immer wieder offen für Kommunikation.
Ich finde es schön, die Leute zu beobachten, die da vorbeigehen, aber tatsächlich bin ich jemand, der sich sehr fokussieren muss, um mit einer Person zu sprechen, weil ich so nicht so viel Filter habe und sonst mich immer verzettel. Und wenn ich da, ich gehe auch am liebsten mit einem Menschen essen, also zu zweit. Und dann konzentriere ich mich schon sehr auf diesen Menschen, mit dem ich da sitze, weil ich das ist die hohe Kunst des Dialogs oder die schönste Form des Dialogs, finde ich, zusammen zu essen und zu trinken und den Abend so Stück für Stück weg aufquellen zu lassen. Aber es ist schön.
Sich selber und den Abend.
Ja, genau. Noch ein Gang, noch ein Glas. Aber es ist so schön, das Leben da zu beobachten. Klar, gehst du denn gern hier in der Nähe essen oder bist du lieber,
ja, also
bist
mein,
du lieber woanders?
Ich bin ja quasi Botschafter der Bullerei sozusagen, das sage ich an
hier in der Ecke.
Ich mag die Atmosphäre dort. Ich finde das Essen fantastisch, auch wenn ich häufig dazu neige, immer wieder ähnliche Sachen zu essen.
Ja klar, immer schön das Gleiche bestellen, natürlich.
Ja, ja.
Keine Experimente beim Essen.
Ja doch, manchmal, also wenn ich dann das dritte Mal in der Bullerei bin pro Woche, dann würde ich also abends auf jeden Fall immer Steak, also fast immer. Vorweg sehr leckere Burrata.
Ja, die Burrata ist toll,
das und stimmt. Das, jeder wird mich erschlagen, inklusive Tim Melzer. Am Ende gehe ich immer in die Bullerei, weil sie ein ganz vorzügliches Vanilleeis mit der besten Schokosoße haben. Das ist natürlich ein Faustschlag ins Gesicht für jeden Gastronom, wenn man sagt, man kommt wegen 2 Kugeln Vanilleeis dahin. Aber ich empfinde das tatsächlich sehr häufig so, dass ich da hingehe und eigentlich dann das Steak esse, okay, das Kleinste, um dann aber dieses Eis zu essen. Und es ist natürlich dieses Vanilleeis, kriegen andere auch hin, aber die Gesamtkomposition, der Gesamtzusammenhang ist einfach fantastisch und ich mag das Gewusel dort und auch Leute beobachten liebe ich sowieso und da gibt's ja einiges zu beobachten, weil da kommen ja wirklich vom Touri bis hin zu fernsehbekannten Leuten alles Mögliche hin, die sich da eben nicht nur zum Essen hingehen, sondern auch zum Produzieren möglicherweise und das ist, ich finde es lustig.
Ja, es ist so ein Jahrmarkt der Eitelkeit.
Es ist jetzt definitiv nicht das Restaurant, wo ich jetzt möglicherweise mit einem Rendezvous oder so hingehen würde. Da gibt es dann andere Läden, wo man sich dann tatsächlich nur auf den Tisch konzentriert.
Das Nil zum Beispiel kann ich dir dann sehr empfehlen.
Gut, also. Okay. Wir können ja mal in beide Restaurants gehen und gucken, wie das auf den anderen dann so wirkt.
Gastro-Platte. Ja.
Was ist denn dein Leib- und Magengericht? Also was würdest du im Nil jetzt immer essen, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, Vanilleeis?
Okay, du weißt ja, dass mein Leib- und Magengericht eigentlich Tomatensalat ist, aber den mache ich mir lieber selbst. Tatsächlich bestelle ich im Nil immer, ach jetzt wird's echt posch, ich bestelle mir immer ein halbes Dutzend Austern.
Das ist sehr posch.
Ja, ich weiß, aber ich liebe...
Dein oder andere Hörer muss jetzt mal nachgucken, was Austern sind.
Ich liebe rohen Fisch. Ich kann auch echt Unmengen an Sushi oder an Matjes oder Bismarck-Hering vertilgen. Ich kann sehr, sehr viel rohen Fisch essen.
Ja.
Und Austern sind halt dann, wenn sie gut sind, ist das natürlich ganz, ganz toll. Und die Austern im Nil sind gut. Und wenn ich dann da schon bin, dann bestelle ich mir die. Dann esse ich lieber ein bisschen weniger Nachtisch, Lars.
Ja, gut. Du hast ja zwei, drei Orte schon genannt, aber gibt es so den Lieblingsplatz auf St. Pauli? Also vielleicht eher eine Bank oder ein Baum oder irgendwie sowas, wo es dich immer hinzieht, wenn du besondere Momente, wenn du vielleicht auch ratlos bist oder so. Also ich habe den Altonaer Balkon ganz klar auf einer der Bänke, dann die Kräne surren hören und so, finde ich super. Was ist für dich der Altonaer Balkon?
Das ist ein ganz ähnlicher Ort und zwar ist das es ist ein Weg. Also es ist die Davidstraße hochzugehen und zwar von der Davidwache dann zum Hafen zu laufen.
Kurz im Cuneo nochmal ein paar Nudeln.
Ja, da ist auch toll, das stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich habe diesen, und zwar am liebsten tatsächlich in einem Zwielicht, also morgens oder abends entweder. Ich war heute Morgen da wieder, als ich laufen gegangen bin, manchmal gehe ich dann auch eher in der Abenddämmerung, das hat sowas, da steigt die Straße so ein bisschen an und man sieht da hinten, der Horizont ist dann so gespickt von Kränen und Hafenlichtern und man spürt den Hafen schon und der wird lauter und man hört ihn mehr und das ist ein ganz, und dann wird das so weit, also je näher man an den Hafen kommt, desto weiter wird der Blick, desto mehr weitet sich da das Panorama und das hat für mich immer was total Befreiendes und so ein Durchatmen-Gefühl, obwohl es natürlich Schwachsinn ist, weil man vor allem Feinstaub einatmet da. Aber es hat ein Gefühl von Weite und von, also da kann ich so meine Sehnsüchte befeuern. Und ich komme auch klar, wenn ich da langlaufe. Und dann bleibe ich da oben auf der St. Pauli-Erholung vielleicht ein bisschen stehen. Ich setze mich nicht so gern hin im öffentlichen Raum. Ich stehe lieber auf der Laufe.
Weil das zu pekig ist sozusagen?
Ich weiß nicht, was ich da allein auf einer Bank sitzen soll. Ich bewege mich dann wieder lieber, also laufe dann lieber rum. Und ich finde es auch immer schön, wie sich die Stadt ändert, wenn man läuft, wenn man sich bewegt. Dann ändert sich ja der Blick ständig. Und ich glaube, einfach nur sitzen ist mir dann zu langweilig mit mir allein.
Mal außerhalb von Hamburg, gibt es da Städte oder Orte, die dich auch so befeuern und inspirieren wie dein Lieblingsdorf St. Pauli?
Ja, fast alle. Also alle Metropolen.
Frankfurt, Düsseldorf würde mich überhaupt nicht inspirieren.
Also Frankfurt ist natürlich hier.
Ja, gut, du bist
in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Ne? Also Frankfurt finde ich fantastisch. Wäre die Stadt.
Erklär mir mal bitte, jetzt hast du mich schon von Nil überzeugt, jetzt erklär mir bitte mal die Faszination von Frankfurt.
Also Frankfurt ist eine sehr kompakte Stadt. Auf kleinem Raum. Es ist ja keine Millionenstadt, aber es gibt wahnsinnig, ist eine sehr, sehr diverse Stadt, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen, die von überall herkommen. Man hört mindestens genauso viel unterschiedliche Sprachen wie in Hamburg. Also
bisher
eher
gilt das
Berlin.
Für Cottbus und Halle wahrscheinlich auch.
Nein. Das ist wirklich, das ist so, wie wenn du durch Berlin läufst und ständig unterschiedliche Sprachen hörst, so ist das in Frankfurt auch. Und wie gesagt, es ist so bunt. Das ist eine Einwandererstadt. Und ach Gott, allein die amerikanische Geschichte, die sich da so niederschlägt in der Musik. Und das ist einfach eine R&B-Stadt. Das ist total irre. Und der Main ist sehr schön. Man kann da ganz toll langlaufen. Und es ist alles fußläufig. Du kannst alles zu Fuß gehen. Und es ist eine intelligente, kluge Kulturstadt. Also ich finde Frankfurt total super. Ich mag wirklich alle Metropolen, ob das jetzt St. Petersburg ist oder New York oder London oder Glasgow oder Madrid. Ich bin zum Beispiel eher der Madrid-Typ als
Barcelona. Du hast jetzt zum zweiten Mal Glasgow genannt. Was ist da los mit dir?
Mein nächstes Buch spielt da, deshalb war ich da.
Komisch gesprochenes Britisch und...
Ja, genau. Ich stehe auf diesen Akzent, den keiner versteht. Überhaupt nicht. Die Glaswegians sind überhaupt nicht geizig. Ich wurde da immer sofort eingeladen, weil die so gastfreundlich sind. Das ist toll, du kommst da in...
Wann begann denn deine Liebe? Das hast du ja jetzt nicht nur für die Recherche genommen wahrscheinlich, oder? Warst du auch vorher schon mal da?
Tatsächlich, das ist so ein bisschen auch wieder so romantisierend. Aber ich war 2005, glaube ich, in Glasgow für eine Geschichte, und zwar im Dezember. Und es war eine Geschichte über Einsamkeit. Also ich habe eine Reisegeschichte gemacht über Winter in Schottland. So, und es ging um Einsamkeit. Und in Glasgow war ich alles andere als einsam, weil du kommst da hin und bestellst ein Bier im Pub und dein Nebenmann guckt dich an und sagt, where are you, Faye? Weil du halt kein schottisches Englisch sprichst. Und dann sagst du, wo du herkommst. Und dann drehen die total durch, weil geil, Besuch ist da. Und dann kriegst du ständig ausgegeben und hast super, super Pubnächte. Und tatsächlich war ich dann auch im Celtic-Stadion und habe da einen Celtic-Spieler gesehen, einen Stürmer, den ich ganz, ganz süß fand einfach. Und der hieß Nicky Riley. Und ein Jahr später habe ich meinen ersten Kriminalroman
geschrieben. Was macht denn einen Spieler so süß, den du siehst?
Der hatte irgendwie Feuer, der war spritzig und schnell und hatte ein lustiges Gesicht.
Ein lustiges Gesicht? Ja, also so Sommersprossen oder
ja,
was sowas, ist lustig?
So, ja, Humor, okay. Humor in der Fresse.
Beim Fußballspielen?
Ah ja, man sieht es doch, wenn jemand Humor hat. Ja,
ich sehe nicht mal, also ich kann die Leute auf 200 Meter nicht erkennen, wenn ich da im Stadion sitze.
Ja, musst du mal mit deinem Optiker sprechen.
Ich kann eine Menge von dir lernen.
Auf jeden Fall heißt dieser Typ Nicky Riley, und die Hauptfigur meiner Romane heißt auch Riley, und die heißt nach diesem Typen.
Weiß der das?
Nein, natürlich nicht.
Du hättest ihm ja mal ein Buch schicken können, vielleicht.
Das würde ich ja nicht machen, das ist ja so eine Anbiederung. Ja, naja, und dann okay. Hat sich
vielleicht
das jetzt...
Vielleicht kann das ja einer unserer Hörerinnen mal übernehmen.
Genau. Mit dem ersten Buch hat sich das, hat das angefangen, und dann hatte ich irgendwann vor ein paar Jahren das Gefühl, dass ich da nochmal hin muss und dass ich meine Hauptfigur da irgendwie nochmal hinschicken muss. Und deshalb war ich jetzt Februar 2020 nochmal da für Recherche, und... Ja, jetzt ist mir die Stadt dann schon sehr ans Herz gewachsen. Aber ich habe das mit vielen großen Städten, und ansonsten würde ich sagen, wenn es keine Stadt ist, besondere Orte, ist es immer das Meer. Egal wo. Es gibt ja so Meer- und Bergmenschen, und ich bin totaler Meermensch. Was bist du?
Ich bin auch Meermensch. Mhm. Die Frage für Hamburger ist ja so fast eine religiöse Frage, Nordsee oder Ostsee?
Ostsee natürlich.
Weil du so bequem bist und nicht so lange fahren willst, oder... Also ich bin ja eher Team Nordsee, weil das ja so richtig dann auch mal rau ist und wild und salzig und so. Also abgesehen davon, dass ich da selten schwimmen gehe, aber die Idee davon.
Also wild kriegst du auf Fehmarn auch.
Ja.
So an der Südwestspitze. Und was ich an der Nordsee nicht so gut finde, nichts gegen die Nordsee natürlich, aber ich kann das Watt nicht riechen. Ich habe eine sehr, sehr, sehr feine Nase. Ich bin da richtig geschlagen mit manchmal. Also mir wird ganz schnell schlecht, wenn ich was rieche, was ich nicht gern rieche. Und ich finde diesen Geruch von altem Fisch, den das Watt verströmt, mit so einer Mischung aus Matsch noch. Das ist nichts, was mir wird an der Nordsee schlecht.
Okay, das ist ja auch schon mal ein schönes Zitat,
ja.
Ne? Ja. Du als Journalistin weißt ja, was du sagst und was dann damit passiert.
Mir wird an der Nordsee
also ich
schlecht.
Glaube, Ehrenbürgerin auf Norderney wirst du nicht mehr.
Nichts gegen die Nordsee. Aber du bist ein Nordsee-Typ, echt?
Ja, unbedingt. Also das liegt vielleicht, weißt du, wenn du Leute fragst, ob Beatles oder Stones, dann hat es ja auch ganz viel damit zu tun, was sie als erstes kennengelernt haben. Ja. Und insofern bin ich da Team Beatles auf jeden Fall.
Team Stones.
Ach, siehste, ich mag aber auch unsere Unterschiede. Wir müssen jetzt hier auch nicht immer total harmonisch rauskommen.
Um Gottes Willen.
Ja, sehr schön. Du, pass auf, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Die Fragen der anderen Leute. Hör mal rein, wer und was für eine Frage jetzt kommt.
Hallo Simone, hier ist Robin Himmelmann vom FC St. Pauli. Ich würde gerne wissen, welches Erlebnis dir am Millerntor in bleibender Erinnerung geblieben ist.
der Torwart vom FC St. Pauli. Und du kriegst ein bisschen Herz in den Augen, darf ich jetzt hier für unsere Hörerin sagen.
Robin Himmelmann ist, glaube ich, der schönste Name der ganzen Stadt. Und es ist auch ein toller Torhüter. Und ja, das kann ich sofort sagen, das war das Pokalspiel. St. Pauli hat in der Regionalliga gespielt. Boah, war das 2004, 2005? Gegen Hertha, gegen die Hertha. Also das waren diese B-Spiele, wo sie erst Bochum, dann Berlin, dann Bremen und
Bielefeld vielleicht noch.
Ja, und am Ende für die Bayern hat es ja nicht mehr gereicht, aber das Spiel gegen die Hertha war so unglaublich. Es war kalt, es war noch das alte Stadion, ich stand in der Südkurve. Eigentlich stand ich immer ein bisschen weiter oben und bin im Laufe des Spiels so runtergerutscht zum Zaun. Und am Ende hing ich wirklich wie so ein Ultra oben am Zaun. Meine alte Lederjacke, die ich seit gefühlten 150 Jahren hatte, ist gerissen, weil ich meinen Arm so hochgerissen habe beim Tor von Florian Lechner. Ich glaube, es war ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Stand, aber Florian Lechner hatte schon solche Krämpfe. Der ist gelaufen wie so ein Pinocchio, so ganz stark sich, mit ganz geraden Beinen. Und der hatte so einen Roberto Carlos-Schuss, ja? So einen Wumms. Der konnte jeden liegenden Ball in eine Brandfackel verwandeln. Und der ist die ganze rechte Seite lang mit diesen stachsigen Beinen und hat dann so ein Rums da ins Tor gehauen gegen die Hertha. Das war unglaublich. Unglaublich, da war
doch, nach dieser so Ode wird Florian Lechner noch mal überlegen, um mal Profi zu werden jetzt. Mm. Ein Schuss wie Roberto Carlos.
Ja, toll. Das habe ich ihm aber damals auch schon gesagt.
Okay.
Ja. Ja.
Hat man im Stadtteil so automatisch immer Berührungen mit Profifußballern vom FC St. Pauli? Oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe irgendwann...
Und wenn du einem wildfremden Fußballer jetzt kein Buch schickst, dann gehst du aber schon auf deine Idole zu und sagst, hallo,
wir kennen
uns von der Südtribüne.
Nee, wir haben uns tatsächlich auf einer Party kennengelernt. Beziehungsweise habe ich Marcel Eger und Benny Adrian auf einer Party kennengelernt, als sie ganz frisch in der Stadt waren. Da waren die so süß, da waren die so 21. Und haben so, hallo, wer bist du denn? Wir sind neu in der Stadt. So, und dann habe ich die so ein paar Wochenenden so rumgeführt, bis ich geschnallt habe, dass die jetzt für den Verein spielen. Und Florian Lechner war damals auch frisch da und ich habe mich so mit denen angefreundet und die haben durchaus auf meinen Partys getanzt und ich mit denen in den Clubs. Das war toll, aber das war echt unabhängig von diesem zu den Spielen gehen. Also man hat sich halt, St. Pauli ist halt auch klein dann, ne? Ja, vielleicht ist man trifft sich halt auch mal irgendwo und wenn man dann sich mag, dann freundet man sich an.
So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage.
Ja, danke an Robin Himmelmann.
Hallo, liebe Simon.
Oh.
Entschuldigung, danke an Robin Himmelmann für diese Frage, wollte ich nochmal sagen.
Hören wir mal hier rein.
Hallo, liebe Simone, hier ist Verena Gräfe-Höf von Junafilm und ich würde wahnsinnig gerne von dir wissen, welches deiner Bücher würdest du denn gerne mal als Kinofilm auf der Leinwand sehen?
Gleich als Kinofilm.
Als Kinofilm, also... Ach, Verena, clevere Frage. Also, ich glaube, meine Krimi-Reihe würde ich ja lieber als Serie im Fernsehen sehen. Und über den Kinofilm habe ich noch nie... Also, pass auf, ich habe 2003 ein Jugendbuch geschrieben. Es ist bei Kiepmeuer und Witsch erschienen. Und das heißt, der Trick ist zu atmen. Das ist inzwischen vergriffen. Das hat, glaube ich, auch ganz schlecht verkauft. Und da geht es um erste Liebe und ersten Sex und wie man beides überlebt. Und das sind so... Geschichten, das ist so eine Art erzählendes Sachbuch, also lauter weirde Geschichten über die Pubertät. Und das als Kinofilm fände ich, glaube ich, total schön. So eine weibliche Sicht auf Jungspubertät zum Beispiel. Das würde ich echt gerne als Kinofilm sehen. Ja, so ein uraltes Ding.
Also Verena Gräfe-Höf ist ja sehr häufig ausgezeichnete Filmproduzentin. Die könnte sich dem ja mal annehmen.
Ja, große Nummer im Indie-Business.
So.
Ja.
Jetzt haben wir schon über vermeintliche Idole in kurzen Hosen gesprochen. Also über Fußballer, die du toll findest, ob sie nun lustig aussehen oder erfolgreich sind. Wie ist das denn mit Vorbildern in deinem Beruf? Gibt es Autoren, von denen du dich inspirieren lässt, die du gerne mal getroffen hast, hättest, wenn sie nicht schon tot wären oder in einem Land leben?
Ja, die sind tatsächlich fast alle tot. Nee, ja, also Dorothy Parker ist, ist ein großes Vorbild von mir und Marguerite Duras, Jacob Arjuni, Raymond Chandler, das sind so meine Top 4. Denise Miner finde ich wahnsinnig toll als Krimi-Autorin, die kommt auch aus Glasgow, das ist aber jetzt eher Zufall, das hat mich da nicht hingetrieben und die habe ich auch schon getroffen und mit der würde ich tatsächlich gerne mal länger zusammensitzen und mit ihr übers Erzählen reden. Wolfgang Herrndorf hat einen ganz, ganz tollen speziellen Sound, der lebt leider auch schon nicht mehr. Ich suche mir, glaube ich, generell eher Menschen aus, die nicht mehr da sind, weil ich dann nicht so das Gefühl habe, dass ich so ein sabbernder Fan werden könnte und so versuchen könnte, den zu treffen.
Fan hat weißt ja auch du? Was mit Leidenschaft zu tun, aber du bist doch auch ein leidenschaftlicher Mensch.
Ja, aber ich möchte immer niemanden belästigen.
Ist aber trotzdem
belästigen.
Fan so ein Anti-Wort für dich?
Ich möchte einfach niemanden belästigen. Ich möchte, ich habe nichts gegen Fans. Also ich finde das auch, mein Sohn ist großer Fan von ganz vielen lebenden Hip-Hopern oder eher Gangster-Rappern, Entschuldigung, ist ja eine andere Sache. Und ich kann das total nachvollziehen und ich finde es auch schön. Und ja, würde ich Haftbefehl mal treffen, würde ich auch wahrscheinlich auf die Knie gehen und sagen, danke, dass mein Sohn so ein Fan von dir sein darf, dass du das tust, was du tust. Aber ich selbst habe mich da immer so ein bisschen schwer mitgetan.
Wer hing denn als Bravo-Poster bei dir
Falco.
Im Jugendzimmer? Falco.
Falco, auch schon tot.
Naja.
Damals sehr, viel hat er noch früh. Gelebt, ja. Ja, Falco war tatsächlich. Und Cindy Lauper. Aber ich bin auch ein Kind der 80er. Ja, wieso? Was hast du gegen Cindy Lauper, Lars?
Naja, Falco und Cindy Lauper zusammen in einem, gut, die waren in einem Jahrzehnt und die sind wahrscheinlich auch Stammgäste bei Formel 1 damals gewesen.
Ja, und schön weird beide.
Also, ja, unbedingt. Halt so, aber Falco kann ich total nachvollziehen. Ja, Falco. Cindy Lauper ist, glaube ich, dann so ein Mädchending eher gewesen.
Ne? Oh, es gibt ein ganz tolles Album, das erst vor ein paar Jahren erschien. Da singt sie so Country-Songs.
Ja.
Hammer, Hammer. Also die hat sich auch sehr entwickelt. Ja, und Falco war ja, oh Gott, das war ja der romantischste, der größte Romantiker.
Ich glaube, das war der erste Zeit. Prominente, den ich irgendwie mit Kokainmissbrauch in Verbindung gebracht habe.
Das habe ich damals gar nicht geschnallt.
Ich war der ja völlig vorbewahrt, vor allem, ich glaube, den ersten Joint habe ich auch erst in Hamburg gerochen oder so. Völlig beschützte Jugend ohne Coca-Cola und andere suchtmachenden Sachen. Aber tatsächlich bringe ich mit Falco sofort so Kokainmissbrauch in Verbindung.
Ja, aber viel später dann, oder?
Vielleicht. Also nicht auch erst durch. Nicht es zu gibt tolle Zeit, Dokumentationen ja. Und auch einen ganz tollen Spielfilm über Falco. Und
den kenne ich
über
gar
sein
nicht.
Leben. Ja, ist ein bisschen ein kleiner Film, tatsächlich von einem österreichischen Regisseur. Sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Kann man ja mal googeln.
Ja, kann man ja mal gucken.
Ist so eine Musik, also ich erlebe das ja immer wieder bei meinen Gesprächspartnern, dass sie alle so in den 80er, 90ern hängen geblieben sind. Ist es dann so, dass du dir immer noch mal Genie anhörst und das jetzt anders hörst oder andere Songs von ihm?
Also ich tatsächlich immer an Falcos Geburtstag und Todestag, dass ich, wenn ich das dann so mitkriege, dann höre ich mir das nochmal an und dann erinnere ich mich daran, wie toll ich das fand, aber ich bin überhaupt nicht auf 80er Musik, nee. Ich bin, glaube ich, eher so, ich höre gerne Sachen aus den 60ern und 70ern inzwischen und also ich höre gerne Johnny Cash, ich höre gerne Motown, ich höre gerne Millie Jackson, finde ich ganz toll, also so ich bin musikmäßig nicht auf Zeiten oder Epochen festgelegt, ehrlich gesagt, das muss mich einfach an den Eiern packen und es muss gefühlvoll sein und im Zweifel eher Gitarren als Gitarren.
Gibt es denn so Hamburger Bands auch, denen du was abgewinnen kannst? Hamburger Schule, kannst du damit was anfangen?
Ja.
Weil da könnten dich ja die Texte möglicherweise auch interessieren.
Ja, ja. Also ich habe jedes Blumfeld-Konzert gerannt hier und die Sterne finde ich auch, fand ich toll und Tokotronic und so. Aber es war mir auch immer so ein bisschen so ein Boys-Ding so sehr. Es war mir so ein Jungs-Ding. Also ich mag es, wenn Frauen leidenschaftlich ins Mikro singen und man immer denkt, gleich explodiert sie. Und das kriegt man bei der Hamburger Schule nicht unbedingt.
Nein.
Aber es ist...
da schwitzt man nicht mal.
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Genau, die neue Platte von Tokotronic, ich schwitze nie. Ja, aber also ich bin mit Musik echt, mein Sohn fragt mich das, glaube ich, täglich. Mama, was sind zurzeit deine Lieblingsmusik? Und ich sage mal, ich höre halt so Sachen zum Schreiben. Also ich höre Musik beim Arbeiten, aber eher auf Repeat. Jetzt habe ich zum Beispiel ganz viel fürs letzte Buch ganz viel Digger Barnes gehört und immer einen Song, immer auf Kopfhörer so. Auch ein Hamburger Musiker, okay. Aber ich kann mich da echt, ich habe einen weirden Musikgeschmack. Ganz komisch. Also da kannst du so von Höchstchen auf Stöckchen komme ich da. Ich habe überhaupt keine klare Linie. Eigentlich habe ich in nichts eine klare Linie. Lars.
Ach, das macht dich ja vielleicht aber auch interessant eventuell. Ich Und ich nicht. Glaube, da ist doch mehr Linie drin, als du manchmal wahrhaben willst. Wie ist denn das mit der Disziplin? Also kreativen Jobs wird ja häufig nachgesagt, naja, kommen dann zu spät und dann pennen sie erstmal bis 12 und so und dann fangen sie irgendwann an. Wenn man da aber mal den zweiten Blick riskiert oder vielleicht bei manchen auch den ersten schon, erkennt man, das ist halt richtig Arbeit, so wie der Büromensch sich das auch vorstellt. Wie organisierst du denn deinen Arbeitstag? Bist du eher so eine Nachteule, die dann nachts durchschreibt? Oder fängst du wirklich morgens an, wenn der Junge in der Schule ist und dann hast du auch deinen eigenen Stundenplan?
Naja, also von der Konstitution her, ich weiß nicht, wie dir das geht. Du bist ja auch selbstständig und hast hier so ein Dings zu wuppen. Es gibt ja gewisse Zwänge, ne? Also wenn du vom kreativen Arbeiten leben willst, musst du diszipliniert sein. Es funktioniert nicht anders. Es sei denn, du lebst vollkommen frei und kannst echt arbeiten, wann du willst. Und von der Konstitution her wäre ich eher eine Nachteule. Also früher habe ich ich habe vormittags so Verwaltung, Büro gemacht und dann irgendwie um 2 richtig angefangen zu schreiben bis abends um 9, 10, 11, bis in die Nacht. Das geht nicht, weil ich ein schulpflichtiges Kind habe und jeden Tag um 6 aufstehen muss. Also ich arbeite wahrscheinlich auch nicht anders als du hier. Also ich sitze irgendwie um spätestens 9 am Schreibtisch und dann muss das klappen und dann muss gearbeitet werden. Und manchmal klappt es besser und manchmal schlechter. Es ist ja bei allen Kopfarbeitern so. Das weißt du ja auch. Also das ist über die Zeit disziplinierst du dich oder lernst du immer besser, dich zu disziplinieren oder lernst du dich immer besser zu disziplinieren, so mit verschiedenen Werkzeugen und Tools, die du dir dann zulegst. Also ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um mich dahin zu prügeln, wo ich hin will, um mich in eine Konzentration zu kriegen. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, so rumzudaddeln, weil ich lebe davon.
Brauchst du trotzdem auch eine bestimmte Situation, um das Gefühl zu arbeiten, zu haben? Also
ja, ich brauche meine Ruhe.
In Zeiten des Homeoffice, was wir ja jetzt seit vielen Monaten alle schon irgendwie erleben, ist es für mich so, für mich ist immer noch, also klar, kann ich auch auf dem Sofa arbeiten, mit dem Laptop auf den Oberschenkeln, aber ich brauche irgendwie die Werkbank. Also ich brauche den Schreibtisch und ich brauche irgendwie noch Leute um mich herum.
Nee, das brauche ich nicht. Nee, ich kann in jeder Haltung arbeiten. Ich könnte mich hier auf die Fensterbank setzen und da arbeiten. Ich kann mich auf die Couch setzen.
Herzliche Einladung, hier mal herzukommen und Teile deines nächsten Romans hier zu schreiben.
Also das ist überhaupt nicht das Problem. Ich brauche nur einfach meine Ruhe. Es darf niemand anders im Raum sein und am besten niemand anders in der Wohnung. Also ich muss das Gefühl haben.
Aber Musik, das empfindest du nicht als störend?
Nee, weil Musik, die habe ich dann auch wirklich auf dem Ohr, also mit Kopfhörern. Und also ich muss so eine Blase erschaffen. Und das ist wie eine Seifenblase, die um meinen Kopf herum entsteht. Und sobald jemand anders im Raum ist, dann platzt die. Dann macht es so, die platzt nicht mal, die macht so plopp. Und dann ist die schon wieder kaputt. Und dann dauert es lang, bis man die wieder so aufgeblasen hat. Wie so ein, weiß ich nicht, wie so Kiemen auf dem Kopf. Nee, schiefes Bild.
Komische Bilder.
Komisches Bild. Aber ich würde gerne so arbeiten wie ihr, glaube ich, so mit so ein paar Leuten in so einem Büro. Das ist viel schöner. Das ist nicht so einsam. Schreiben ist halt schon wahnsinnig einsam, weil man so viel Ruhe braucht.
Ja, aber da bin ich ja ein bisschen wie Jekyll and Hyde. Also auf der einen Seite mache ich viele Sachen mit mir komplett alleine aus, so kreative Prozesse oder wenn ich so Konzepte schreibe, bin ich wirklich viel besser, wenn ich da alleine das so runterdaddel. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nie vorstellen, alleine im Büro zu arbeiten, weil dann brauche ich wiederum die Zielsprache. Wie ist denn das bei dir bei dem Prozess des Buches oder einer Entwicklung einer Figur? Sprichst du dich da nochmal mit Leuten ab oder machst du das alles so mit dir aus?
Das mache ich tatsächlich mit mir aus, aber auch mit so einem komischen Prozess. Also ich habe so ein großes, so ein Skizzenbuch, da schreibe ich, da male ich dann so auf, so Figuren und schreibe so rein und stelle so Bezüge her.
Ich kann nicht
und
mal malen. Also
ich auch nicht. Ach so. Überhaupt nicht.
Aber du erkennst das dann.
Ja, ja, ich kann da nicht mal meine Schrift lesen manchmal, aber indem ich das mit der Hand zu Papier bringe, entsteht irgendwie was im Kopf. Das ist aber so ein bisschen Magic, das kann ich nicht sagen. Dafür muss ich eigentlich auch mit mir selbst sein. Aber was ich tatsächlich brauche, ist dann schon in diesem Prozess immer mal die Zwiesprache. Und das fand ich jetzt tatsächlich, oder finde ich immer noch in dieser Zeit des Eingeschränkten im Café sitzen oder dass man nicht in Bars sitzen kann. Das finde ich schwierig, weil ich bin ja immer schon im Homeoffice und ich mag das, diese Ruhe und dieses Alleinearbeiten, aber ich gehe halt auch raus normalerweise. Also ich gehe dann auch mit meiner Freundin Karin Köhler zum Beispiel sitze ich oder wir saßen immer ganz viel zu zweit im Candy Shop am Tisch gegenüber und haben da gearbeitet. Schön mit Schnauze halten zwar, aber allein zu sehen, die andere sitzt da auch und arbeitet, ist so ein Händchen halten und dann kann man eben auch in dem Prozess mal kurz was, wie findest du das, was sagst du zu der Figur, wie verhält die sich denn oder so, das fehlt mir total, der Austausch mit den anderen oder gerade mit diesen paar wenigen Leuten, mit denen ich mich da sehr eng austausche, weil es so die Orte, die Plätze dafür nicht so richtig gibt, dann gerade wenn es ein bisschen kalt und dunkel ist, im Sommer ging es noch besser so draußen, aber das finde ich schwierig, weil das brauche ich auch und das kann ich gut verstehen, dass ja, ohne ist schwer. Es fehlt die Inspiration. Also ich glaube, alle, die gerne denken, reden halt auch gern.
Und ich denke
nur,
viel.
Ja, und immer nur mit sich selbst reden ist doch auch dann, ja. Das ist schon schade. Ich meine, es wird ja wieder kommen, aber das ist, beziehungsweise ich hoffe, dass wir uns nicht langfristig so voneinander abspalten durch diese ganzen Zoom- und Sprachnachrichten-Geschichten und so.
Sag mal, wenn du alle Fähigkeiten hättest, die man sich so vorstellen kann für einen Beruf, hättest du dann einen anderen oder wärst du trotzdem Schriftstellerin, Autorin, Journalistin?
Ich glaube, wäre ich besser in Naturwissenschaften gewesen, wäre ich Ärztin.
Ui. Mhm. Und was für eine Ärztin?
Allgemeinärztin, ich wäre nicht so Hardcore-Chirurgin.
Echt so von Grippe bis Wurunkel, ja. Alles erstmal dadurch untersuchen.
Ja, weil ich tatsächlich den Leuten ansehe, was sie haben. Ist schon immer so.
Hui, da reden wir jetzt aber nicht drüber, was du an mir siehst. Ja,
ich kann so Sachen sehen. Ich kann Sachen sehen.
Okay.
Also ich sehe, wenn die Leute mir dann so erzählen, was sie haben, sage ich immer, das ist doch vollkommen offensichtlich. Und dann gehen die nochmal zum Arzt und dann ja, stimmt das.
Okay. Aber ist das ein Traumberuf, den du jetzt ausübst oder
ja.
Ist es irgendwie auch nur eine Zwischenphase, wo du sagst, nee, eigentlich will ich ja einen Café, einen eigenen Buchverlag, Politikerin.
Ich wollte früher immer ein Restaurant haben oder ein Hotel oder ein Café, aber das ist ja auch romantisiert. Also ist mir vollkommen klar, dass das viel zu anstrengend. Also Schreiben ist auch anstrengend, aber nicht so körperlich so anstrengend. Und ich glaube, das, was ich jetzt mache, entspricht meinen Sehnsüchten und meiner Freude am Erzählen und meiner Art, mich zur Welt zu verhalten und auch meinen Talenten ganz gut. Ich habe tatsächlich, ja, ich hätte mir auch vorstellen können, in die Politik zu gehen oder könnte mir das immer vorstellen, weil ich gestalten möchte. Ich möchte Gesellschaft gestalten, mitentwerfen, mitgestalten. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich in so einem politischen Geschäft ganz schnell verbrennen würde und vielleicht auch keine gute Politikerin wäre, weil ich das alles irgendwie nicht hinkriegen würde. Ich bewundere die Leute mit welcher Stärke und Coolness und Ruhe, die gerade in diesen Krisenzeiten vor allem, also Entscheidungen treffen ist nicht das Problem, das kann ich den ganzen Tag machen, aber andere mitnehmen und so eine, also trotz Dialog führen, wow, finde das beachtlich, wie die das machen. Könnte ich nicht wahrscheinlich.
Warum könntest du das nicht? Also du hast ja gesagt, du würdest verbrennen.
Ja, ich würde mich da aufreiben. Also ich würde überhaupt nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, würde da sterben.
Fehlt da auch die Kompromissbereitschaft möglicherweise? Ich habe ja immer den Eindruck, Politiker müssen unglaublich viele Kompromisse eingehen.
Ja, ich bin ganz gut in Kompromissen, was so Beziehungen angeht. Also so, lass doch, der eine macht das, die andere macht das und dann treffen wir uns in der Mitte, finde ich total super. Das finde ich gut. Ich glaube, ich habe nicht genug Filter. Ich kann nicht, also wenn du Politik machst, dann brauchst du wahrscheinlich auch ein bisschen so einen Teflonanzug, den du zumindest ab und zu mal anziehen kannst und dann auch wieder ausziehen kannst. Aber das kann ich, bin meine Welt, also meine Wahrnehmung ist komplett filterlos und ich glaube, ich würde da echt hops gehen. Wird verrückt werden wahrscheinlich.
Du äußerst dich ja sehr häufig politisch auf Twitter, aber auch natürlich in Zeitungsartikeln. Und auf der anderen Seite bist du unglaublich gesellschaftlich engagiert. Also wo du helfen kannst, hat man den Eindruck, hilfst du, erhebst du die Stimme, lenkst das Scheinwerferlicht drauf. Ist das so ein Stückchen Kompensation dafür, dass du nicht wirklich Politikerin, keine wählbare Politikerin bist?
Nee, ich glaube, ich sehe das als die Aufgabe einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers in einer offenen Gesellschaft. Also Demokratie kommt nicht von alleine. Die kommt nur, Demokratie ist Dialog. Das heißt, Menschen müssen miteinander reden und kommunizieren. Und ich glaube, ich sehe das insofern in meiner Verantwortung, dass ich halt nun mal gehört werde, da ich mir ein Mikrofon beschafft habe durch meine Schriftstellerei. Und wer gehört wird, sollte die Stimme erheben für all die, die nicht gehört werden. Also ja, nicht für sich selbst, aber für die auf dir vielleicht oder die, also die, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe dann so einen Blick auf Dinge, die andere vielleicht nicht sehen, weil mein Blick geschult ist, weil ich meine Beobachtungsgabe trainiert habe, weil ich sie trainieren musste. Und wenn ich dann Dinge sehe und Ungerechtigkeiten sehe, dann kann ich die ganz schlecht nicht sehen. Also dann, und dann muss ich auch darüber reden. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe die Möglichkeit, da ein Licht hinzuwerfen, dann tue ich das.
Für dich ein guter Scheinwerfer scheint Twitter zu sein. Warum heißt du da ohne Klippo? Und warum wiederum bist du bei den noch moderneren Social-Media-Kanälen nicht wie, was weiß ich, TikTok, aber vor allen Dingen Instagram?
Ohne Klippo ist einfach, habt ihr das nicht, du kommst aus Hannover, ne?
Ja.
Habt ihr nicht Klippo, also wenn man Fangen spielt?
Ja.
Dann gibt's.
Oh, jetzt willst du aber ganz tief in der
Kindheit. Also beim Fangen spielen gibt's ein Klippo.
Ja.
Da kann man dann so hin und da ist frei.
Genau.
Da darf man dich
das
nicht fangen.
Das war ein Baum oder ein Verkehrsschild.
Genau. Und wenn man fangen, gibt's ja auch die Variante ohne Klippo. Das heißt, es ist nie Pause.
Ja, okay.
Es ist nie
das
Schluss.
Das haben wir jetzt schon mal.
So, ohne Klippo halt. Ja. Und ich glaube, es ist aber auch, Klippo ist auch hier so die Finger verkreuzen. Und
dass man Doppelklippo kenne ich, wenn man sich besonders gut versteht mit jemandem.
Ach nee, das kannte ich nicht, Doppelklippo.
Ja, ja, wir sind so Doppelklippo.
Ja, nee, ich kenne Klippo auch, wenn man so hinterm Rücken
geht. Also du und
das
Nil, ihr seid Doppelklippo.
Total Doppelklippo, ja, wenn die sich mit mir auch verstehen. Ja. Aber dieses Fingerverschränken hinterm Rücken, wenn man was sagt, ist doch so, dass man lügen darf. Ja, und ich kenne es auch aus der Kindheit noch, dass man dann sagt, nee, ehrlich, ohne Klippo. Also ohne Lüge, meine ich jetzt ganz ernst. Ich schwöre quasi. Also es hat zwei Bedeutungen. So ein Instagram und Facebook und so mache ich nicht, weil ich bei nichts bin, was Mark Zuckerberg gehört. Ich habe auch kein WhatsApp.
Wo kommt da so dein persönlicher Hass gegenüber Herrn Zuckerberg?
Das ist kein Hass, ich halte den einfach für gefährlich. Ich bin vorsichtig. Ich glaube, das ist ein Mensch, der sich die Dinge vor allem ansieht, die er so in die Welt setzt und sich aber weigert zu sehen, was die anrichten. Und der hat, also mir kommt der vor wie, als wäre da nicht besonders viel Empathie oder Verständnis. Empathie für Menschen beziehungsweise Verständnis für gesellschaftliche Abläufe und gesellschaftliche Dynamiken. Und ich finde das total gefährlich, was der nicht tut. Und der hat einfach mit seinen sozialen Netzwerken eine unglaubliche Machtfülle erschaffen. Gar nicht für sich, sondern für das Monster, das er da in die Welt gesetzt hat. Und das ist nicht mehr kontrollierbar. Und das finde ich super gefährlich. Und ich weiß, dass ich in dem Moment, wo ich Google nutze, was ich ehrlich gesagt nicht tue, mich genauso, also mich da mit rein einklinke in diese Welt. Aber wo es geht, vermeide ich das. Und die Vermeidung von Mark Zuckerberg gehört für mich dazu. Und TikTok ist, Entschuldigung, irgendjemand Bock auf chinesisches Zentralkomitee im Moment? Ich nicht.
Ich würde gerne, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass du mehrfach ausgezeichnet bist, also Preise bekommen hast, Krimi-Preis und so weiter. Was macht das mit einem? Also natürlich gibt es immer diese lapidare Antwort, die erwarte ich aber von dir nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Preis steht und ach, das Zuschauerpreis ist mir viel wichtiger und so weiter und so fort. Aber hat das irgendeinen Einfluss auf dich gehabt oder war das nur kurz Champagnerkorken knallen und Austern essen im Nil? Oder?
Nee, das hat großen Einfluss auf, also ich glaube, auf meinen Werdegang jetzt so, auf die letzten Jahre gehabt, dass es immer besser lief. Da natürlich helfen Preise da gesehen zu werden. Also es hilft der Sichtbarkeit. Ich freue mich auch über jeden Preis, den eine Frau kriegt, muss ich sagen, weil auch das hilft, Frauen sichtbar zu machen in diesem doch sehr männlich dominierten Genre und im ganzen Literaturmarkt. Und für mich war es natürlich so eine Art von Anerkennung beziehungsweise so eine Rückversicherung, ja, vielleicht kann ich doch was, weil ich bin natürlich wie ganz, ganz viele KünstlerInnen von großem Zweifel durchfressen. Und wenn dann eine Jury sagt, nee, hast du gut gemacht, Simone, dann tendiere ich auch dazu, das vielleicht mal anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt winde dich halt nicht immer unter deinen Zweifeln, sondern mach einfach weiter. So, jetzt, okay, Haken, super, toll, danke. Offensichtlich habe ich doch nicht komplett verkackt und weiß doch, was ich hier tue.
Ist das ein Weitermachen oder noch besser machen wollen? Also, so, ich sag mal, Sänger oder Bands von Nummer 1-Hits unterliegen ja immer dem Druck, kein One-Hit-Wonder zu werden. Wie war das bei dir damals in der Situation? Ich meine, du hast es bewiesen, dass du mehrfach jetzt schon tolle Romane geschrieben hast.
Aber das will man doch immer, wenn man, egal was man macht. Also ich will ja nicht nur einfach das verwalten, was ich bin, ob das jetzt mein Beruf ist oder meine Persönlichkeit oder mein Leben. Ich will auch nicht einfach nur älter werden. Ich will mich weiterentwickeln in allem, was ich tue. Und das ist doch bei dir bestimmt genauso. Also das erträgt man doch gar nicht, gerade als kreativer Mensch, immer einfach weiterzumachen. Stimmt, das ist auf jeden Fall ein Draufsetzen, aber nicht im Sinne von ich will noch besser werden und so von Ehrgeiz zerfressen, sondern ich möchte immer mehr lernen und mich weiterentwickeln. Und habe ich jetzt auch erst, seit ich älter bin, spüre ich das stärker als früher, als ich noch jünger war. Da habe ich das gar nicht so gehabt, diese Sehnsucht danach. Aber inzwischen denke ich, also es gibt in unserem Alter doch so zwei Möglichkeiten. Entweder du verwaltest ab jetzt oder du entwickelst dich stetig weiter. Und wenn du aufhörst, dich weiterzuentwickeln, dann verwaltest du nur noch.
Und lebst nur noch im Gestern.
Und lebst vor allem im Gestern. Und das finde ich nicht nur unangenehm bei Leuten unseres Alters, sondern das finde ich auch wahnsinnig schade, weil, ich meine, Lars, sind wir ehrlich, der körperliche Verfall mag voranschreiten. Aber im Gehirn sind noch so 20 Jahre, wo man noch mal richtig da wächst. Also ich habe manchmal das Gefühl, mir wächst so ein zweites Gehirn eigentlich gerade. Also es ist so, ich lerne so viel wie
und
noch.
Und wieder entstehen komische Bilder, aber gut.
Ja, so, genau,
hier ja,
so
ein Andock, noch keine Beule
extra,
an deinem Kopf.
So ein Extrahirn, ja. Das kann ich so anschrauben und abschrauben. Hast du das nicht, dass du das Gefühl hast, wir sind eigentlich jetzt?
Ja.
Jetzt so.
Also es haben mich viele gefragt, was ist denn jetzt mit dir 50 und
ja.
Und ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist jetzt wirklich die beste Zeit meines Lebens. Ich habe das aber sehr häufig auch immer als Ausrede gesehen von älteren Herrschaften, die da schönreden wollen. Aber ich glaube, die Mischung aus Erfahrung und trotzdem immer noch der jugendlichen Neugier, der wir noch so hinterhängen, ist eine ganz besondere Mischung. Und ich glaube, vielleicht in 10 Jahren geht das nicht mehr, weil man diese Mobilität nicht mehr hat oder so. Aber jetzt geht's.
Gut. Ja, es ist eine Neugier, mit die aber gepaart ist mit einer Ruhe auch so ein bisschen. Ne?
Man muss jetzt nicht mehr alles ausprobieren, genau, weil man hat schon viele verbotene Sachen gemacht, man hat schon viele neue Sachen gemacht. Ja.
Ja, also das ist schon, und ich finde, und vielleicht ist es aber auch, was ich mir manchmal denke, es ist vielleicht auch was, um den körperlichen Verfall zu kompensieren.
Ja.
Oder?
So.
So. Also, ja. So, ja, aber schlau bin ich.
Sag mal, ganz kurz in die Zukunft geguckt. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wahrscheinlich immer noch auf St. Pauli. Und wo siehst du aber Hamburg? In 2, 3 Sätzen.
Ich sehe mich in 5 Jahren ganz viel reisen mit der Bahn.
Also doch nicht in St. Pauli.
Doch, natürlich auf St. Pauli. Weil ich möchte jetzt auch bedingt durch diese Pandemie, ich habe noch so viele Orte auf der Welt nicht gesehen, die ich gerne sehen möchte. Und ich möchte da überall mit der Bahn hinfahren oder mit dem Schiff. Das möchte ich sehr gerne. Und je älter mein
Sohn
wird.
Also Australien ist ausgeschlossen.
Im Schiff.
Ja, Schiff geht. Ja.
Also und mein Sohn wird jetzt immer größer und man kann immer mehr machen und das da sehe ich mich oder uns als Familie so unterwegs.
Hamburg?
Und Hamburg. Also da muss ich noch mal eine Lanze brechen für unseren Kultursenator Carsten Koster, was ich ja immer gerne mache. Ja, der gerade, der kämpft.
Das wäre jetzt der erste Podcast mit uns beiden, wo Carsten Koster keine Rolle gespielt hat.
Nee, du pass hast auf. Das ist so wichtig, weil du fragst mich nach Hamburg und ich sehe Hamburg natürlich immer aus der Kulturecke. Ja. Und der kämpft wie ein Löwe. Nein, lass sagen, wie eine Löwin, weil dass die noch mehr kämpfen für ihre Kinder. Der kämpft wie eine Löwin dafür, dass die Kultur in Hamburg überlebt, dass sie die Pandemie überlebt, dass sie lebendig bleibt und dass eben nicht nur die Manifestationen der Herrschaftskultur überleben, sondern dass auch der Underground mitgenommen wird. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und ich hoffe, dass Hamburg deshalb in ein paar Jahren eine blühende Kulturlandschaft entwickelt haben wird und vielleicht sogar noch auf eine dynamischere Art, als das vorher war. Weil wir vorher, hat Hamburg oft nicht begriffen, dass ohne Untergrundkultur keine Kulturstadt, keine Musicalstadt, keine, da, dann kommt nichts nach, dann stirbt das alles, dann ist das nur noch eine Kulisse. Und das ist jetzt so deutlich, dass wenn diese kleinen, feinen Verästelungen der Kultur, wenn das nicht überlebt, dann ist da, das ist wie so ein toter Bodensatz dann. Und da wir eben hier in Hamburg Menschen haben, die sich darum kümmern und das sehen und versuchen, das hinzukriegen, sehe ich Hamburg als viel dynamischer in ein paar Jahren, was Kultur angeht und Diversität und Farbigkeit als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren.
So viele weise Worte, Simone, zum Abschluss. Da müssten wir fast jetzt noch weitermachen, aber wir gehen jetzt nach Hause. Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe, wir sehen, hören, sprechen und essen dann bald wieder gemeinsam, ob im Nil oder in der Bullerei. Da machen wir noch Schnick, Schnack, Schnuck draus drüber. Und herzlichen Dank und Ahoi.
Danke dir, Lars. Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, Zeit Hamburg und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.